Ahoi und herzlich willkommen beim Neurodivergenz-Navigator, deinem Kompass für neurodivergente Identität. Du bist hier richtig, wenn du dich auch schon immer wie ein Alien auf einem fremden Planeten gefühlt hast. Mein Name ist Katharina Schön, aka Guardian of Mind, und ich bin deine Navigatorin auf der Reise zu deinem unmaskierten Ich. Hier erfährst du alles über ADHS, Autismus, Hochsensibilität und Hochbegabung. Und du wirst erkennen, du warst nie falsch, sondern ein Pinguin unter fliegenden Vögeln. Bist du bereit, in See zu stechen? Dann komm mit! In diesem Teil der ADHS-Special-Folge mit Babette sprechen wir unter anderem über Hyperverbalität. Darüber habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Und es geht halt auch um das Thema so, ja, was bringt einem eigentlich die Diagnose? Also wenn es jetzt wirklich halt darum geht, so 50, 60 plus, ne, je nachdem, wie natürlich der Leidensdruck ist und so weiter. Aber es wird halt auf jeden Fall mega spannend, was Babette dazu zu sagen hat, was dann halt auch zum Beispiel Medikation und so weiter angeht. Und hier auch schon mal der kleine Hint nochmal. Ich hatte das ja schon im ersten Teil gesagt. Ich hatte mich ja mega gefreut, dass sie sich ja halt auch für diese strukturierte und vollumfängliche Selbstevaluation meinen Neurodivergenz-Navigator geholt hatte. Und den Link dazu packe ich dir gerne in die Shownotes und dazu aber auch noch den Special-Link zu meinem speziellen Webinar Navigiere deine Neurodivergenz. Da gehe ich nochmal auf die 10 größten und wichtigsten Puzzleteile ein, also was du beachten solltest, vor allem halt mit so einer Viererkombi und so. Und ich habe halt auch noch eine kleine Überraschung am Ende mit reingepackt. Also ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören und dann halt auch später beim Webinar, wenn du dir das auch noch reinziehen möchtest. Hier kleiner Hinweis, dauert ungefähr so eine Stunde, aber wenn du das halt gerne auf doppelter Geschwindigkeit hörst, bist du sogar in einer halben Stunde schon durch. Ist das nicht geil? Und da ist halt richtig, ich habe die Facts rausgeballert und natürlich aber mega spaßig wieder. Also zieh's dir rein, es wird cool und ja, viel Spaß!
Also wir haben das Thema mit der Hyperverbalität ja auch schon mal gehabt und ich finde das halt gerade in der Kommunikation mit dir und anderen neurodivergenten Freunden super entspannt und angenehm, dass man halt nicht komisch beäugt wird, wenn man ein Interesse an obskuren Fakten, an Fremdwörtern.
Ich liebe das, ne? Ich könnte ja auch, wenn du über dein Programmieren und so sprichst, so, ich denke mir so, ich verstehe zwar kaum was, aber erzähl mir mehr, weil ich lieb's einfach, wie du in deinem Enthusiasmus und wie du das halt einfach formulierst, nur mit deinen, ah, das ist so ein, was hast du denn mal formuliert, irgendwie, das ist so ein nicht edler Code, geschickter Code, ich weiß
elegant.
Es gar nicht. Eleganter, ja, und ich fand das einfach so cool. Ich
finde ja, so schön. Technik ist ja. Elegant.
Ja, das ist alles so geil. Ist,
ja, und man wird halt komisch angeguckt, man verhält sich ja teilweise auch komisch. Also, was ich immer gerne erzähle, was du auch verstehst, was wir, als wir einmal da auf diesem Spaziergang waren, wo wir uns über Wortherkunft und Fremdwörter und haben uns Pflanzen und Tiere angeguckt. Ein anderes Spezialinteresse von mir sind halt Wildbienen, Hymenopterae. Also, wenn du da mit dem ersten Fremdwort für Hautflügler einsteigst, sind 95% der Menschen ja bereits raus und denken, what the fuck, worauf will sie jetzt hinaus? Und das übersteigert sich halt so, dass ich irgendwann mal gemerkt habe, ich laufe durch den Supermarkt und ich versuche mir die wissenschaftlichen Namen der 6 häufigsten Hummelarten in Deutschland einzuprägen, was dazu geführt hat, dass ich durch den Supermarkt gelaufen bin und auf Lateinisch vor mich hingebrummelt habe. Ich habe halt ein kleines Latinum, Sprache ist ein anderes meiner Spezialinteressen. Aber das sind dann die Momente, wo man selber merkt, dass man ein komisches Kindchen ist. Wo ich dann auch gedacht habe, oh mein Gott, das solltest du jetzt lassen. Was sollen denn die Leute von dir denken? Ja. Aber zum Beispiel mit meinem Mann ist das total cool, weil der kennt sich sehr gut mit Wespen aus, ich kenne mich sehr gut mit Wildbienen aus und wir tauschen mit Vorliebe super spezielle Fakten darüber aus und finden das auch interessant. Also es kommt halt immer aufs Gegenüber
an. Ja, eben, ja.
Aber ja klar, mit der Hyperverbalität oder da hat man unterschiedliche Reaktionen. Also der Lehrer bei der Vorbereitung von meiner Ausbildereignungsprüfung, der hat irgendwann zu mir gesagt, diese Sätze, die sie formulieren, das ist so wunderbar und ungewöhnlich. Der fand das richtig toll, weil ich ja manchmal einen sehr individuellen Stil habe und meine Sätze auch sehr stark konstruiere und rhetorische Stilmittel reindrechsle. Kommt nicht bei jedem gut an. Also viele, viele denken halt dann, was macht die sich denn jetzt wichtig? Warum muss die sich denn jetzt zwingend von der Art abheben, wie wir alle miteinander kommen.
Ja, und das verstehe ich nicht. Ich liebe das ja, ne? Also ich habe auch so ein paar Kumpel, also wie die auch mit Wörtern umgehen oder wie die manche Dinge so umschreiben und dann halt so ganz kreativ bestimmte Begriffe oder Verben für etwas nehmen, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist halt einfach so eine kreative Art und Weise, wo ich halt einfach auch immer lachen muss, weil das so cool ist. Und ich finde halt auch, ich hatte da mal ein Video zugesehen, da ging es irgendwie darum, so, nicht die höchste Form von Intelligenz, aber eine der hohen Formen von Intelligenz ist halt auch so eine Situationskomik, beziehungsweise wenn du halt so situativ einfach lustig bist, ne? Also das kann ja mein Mann auch so, was der manchmal raushaut, auch von so Wortwitzen und so. Und ich denke mir, wie kamst du jetzt da drauf? Wie geht das? Und ich finde das einfach so genial und ich genieße das halt richtig, wenn ich dann halt im Gespräch mit diesen Leuten bin. Und es kann wirklich Alltägliches sein, aber so kreativ, wie das beschrieben wird, ich finde das total schön. Und da haben wir aber wieder diesen Clash, dass so neurotypische Menschen das wahrnehmen wie, was möchtest du dich jetzt hier herausstellen? Hä? Verstehe ich nicht.
Ja, verstehe ich auch nicht. Ist halt auch nur gelernt, dass das so ankommen kann, weil ich finde das tatsächlich auch wunderschön, wie Menschen halt sehr individuell und kreativen Umgang mit Sprache haben und das zeigt ja auch irgendwie wieder ein Interesse. Also bei mir ist das tatsächlich auch zum großen Teil der Perfektionismus. Also ich habe ein ausgeprägtes Interesse für alle Sprachen, seien es jetzt natürliche Sprachen oder künstliche Sprachen, wie Programmiersprachen. Ich finde die Regeln in Sprachen ganz wunderbar und fühle mich halt dann auch in so einem System sicher. Was ich aber halt dann auch vermisse, wenn ich eine Fremdsprache spreche, zum Beispiel in Englisch. In Englisch habe ich mich ganz lang nicht getraut zu sprechen, weil ich immer gedacht habe, ich klinge wie eine Neunjährige mit meinem Wortsatz, mit meinem Wortschatz und den Sätzen, die ich in der Lage bin zu konstruieren. Und habe dann aber auch gezielt, also ich lese seit 20 Jahren ausschließlich auf Englisch, um halt diesen Gap für mich selber zu schließen und dass ich halt auch in Fremdsprachen meine Gedanken ähnlich elaboriert ausdrücken kann wie im Deutschen.
Ja, also da bin ich ja jetzt oder möchte ich dann bald dazu kommen, halt im Spanischen. Also weil ich ja auch seit, weiß ich nicht, 20 Jahren schon immer viel mit Englisch zu tun gehabt und dann ja auch englische Bücher und so. Also, ja, ich finde es einfach wichtig, ich finde es auch schön, ne? Oder dass ich halt auch bei bestimmten Serien, wo ich dann wirklich denke, boah, ich kann die, obwohl deutsche Synchronisation, ne? Also Synchronisation ist ja auch eins meiner so kleineren Spezialinteressen, so liebe ich ja und die ist ja auch schon sehr, sehr gut, aber manche Sachen oder Filme, wo ich wirklich dann sage, so nee, es ist schon schöner, dann im Originalton halt zu gucken. Und jetzt habe ich einen Faden verloren.
Ja, aber mit der gesprochenen Sprache finde ich halt auch, das ist auch so ein Ding, was ich schwierig finde. Wir hatten im Vorfeld auch schon kurz drüber gesprochen, dass ich habe mich früher mal vorgestellt damit, dass ich ein Mensch der Extreme bin, dass es vorher unklar ist, an welchem Ende der Skala du mich findest. Du findest mich aber immer an einem Ende, du findest mich nie in der Mitte, wo ich mich lange Zeit gerne selber gesehen hätte, weil man ja auch irgendwie weiß, dass es da einfacher wäre als an den extremen Standpunkten. Und dieses Hyper und Hypo, das habe ich halt auch mit Sprache,
ja.
obwohl mich Sprache so interessiert, ich die Regeln kenne, ich einen guten Wortschatz habe, wenn es den umgekehrten Weg geht und wenn es ums Audio-Processing geht, dann verliere ich halt oft grandios,
ja.
wenn mehr als eine Person auf einmal spricht, verstehe ich nichts mehr. Ich muss mir bei englischen Serien oft Untertitel anmachen, damit ich lesen kann. Ich habe diesen Delay-Effekt.
Der Delay-Effekt ist auch, das finde ich richtig krass. Ich habe das, ich finde das, oder ich habe das in den letzten Jahren mal so bemerkt, das ist wirklich so phasenweise und bei mir ist das wirklich auch so tagesformabhängig, ja, also dass ich wirklich dieses habe und dann muss es noch nicht mal eine andere Sprache sein, das kann sogar in Deutsch sein, dass ich dann manchmal denke so, was hast du gerade gesagt? Ich so, es kommt hier nichts an, es ist einfach in meinem Kopf nur blablabla.
Ja.
Was?
Das habe ich auch.
Und das ist, und dann denkst du wirklich, wirst du verrückt, was ist denn da los? Vor allem, weißt du, ich habe ja, was ich ja auch immer sage, als ich so damals so meinen ersten ADHS-Verdacht hatte, zuvor hatte ich ja erst die Angst, dass ich mit Anfang 30 dement werde, weil ich ja wirklich plötzlich innerhalb von einem Wimpernschlag vergessen habe, was ich gerade gesagt habe, getan habe oder was ich machen wollte. Und das war schon wirklich gruselig. Und ich dachte ja nur, klar, vom Stereotyp sicherlich oder mit großer Wahrscheinlichkeit ist natürlich noch mehr dazu bei Demenz und Alzheimer. Aber man weiß ja einfach nur so Stereotyp, okay, das hat was mit Vergessen zu tun. Und das war das Einzige, was ich da so kannte. So, und dann kam ich ja später halt so auf das ganze ADHS-Thema und so. Aber dass das wirklich mit dieser auditiven Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörung, wusste ich früher auch nicht, dass ich das habe, musste dann aber halt auch so innerlich lachen, weil es gibt auch manche, sogar deutsche Songtexte, das kann ich mir 10-mal anhören, ich verstehe nicht, was die singen. Da musste ich mir dann manchmal wirklich den Text irgendwo googeln, wie zum Beispiel hier von Wir sind Helden. Ich weiß nicht mehr, was es für ein Text war, aber auf jeden Fall, ich habe den immer und immer wieder gehört und ich denke mir so, bin ich denn bekloppt? Wieso verstehe ich das nicht? Das und dann frage ich andere und die verstehen das.
Das habe ich mit deutschen Serien.
Und ich denke mir, was?
Mit Sachen, die nicht synchronisiert sind, sondern wo die einfach frei in den Raum sprechen. Also wo es einfach...
Ja.
Ich verstehe ganz oft bei deutschen Serien nicht, was gesprochen wird.
Ja.
Und muss mir dann Untertitel anmachen. Aber mittlerweile, wie gesagt, auch durch die Identifizierung dieser ganzen Symptome oder halt, dass mein Sprachprozessor manchmal einfach nicht so funktioniert wie der von anderen Leuten. Das hilft mir natürlich dann aber auch im Umgang. Oder wenn mir jetzt jemand einen Sachverhalt unheimlich langatmig erklärt und nicht auf den Punkt kommt, viel zu früh, viel zu viele Details reinbringt und auf eine Tiefe absteigt, wo ich einfach nicht mehr folgen kann, dann sage ich mittlerweile auch, du, das ist jetzt einfach zu breit. Du gehst zu sehr ins Detail. Ich kann dir nicht mehr folgen.
Okay.
Und das ist auch völlig legitim, sowas zu sagen, weil ich habe das tatsächlich auch, wenn jemand 5 Minuten redet über irgendeinen technischen Zusammenhang, schnell, nuschelnd. Ich habe schon, also ich habe ja auch eine Schwerhörigkeit, aber die ist mittlerweile korrigiert. Deswegen selbst mit dieser korrigierten Schwerhörigkeit, also rein technisch funktioniert mein Gehör. Aber das ist jetzt klar, wenn dann trotzdem nur Brei ankommt, ist das die neurodivergente Verarbeitung eine Stufe später, nämlich im Gehirn, die nicht mehr funktioniert. Und das ist, gib mir zu viele Details, erklär mir langatmig, was zu tun ist. Ich zone out an irgendeinem Punkt. Ich kann einfach nicht mehr folgen. Redet bitte nicht durcheinander.
Ja. Na, und was ich aber auch mal festgestellt habe, so, was dann eher so diese hyperaktive Ausprägung dann gibt oder hyperaktive Verarbeitung, aber auch tagesformabhängig, phasenweise, ist, wenn ich etwas irgendwie nicht verarbeiten kann und es ist aber beispielsweise ein Video und dann kann ich das halt auf doppelte Geschwindigkeit stellen und dann kommt das halt an, weil das habe ich ja auch in meinen ganzen Content-Creation-Arbeit in den letzten Jahren immer gemerkt. Wenn dann, klar, vorwiegend halt Jüngere die ADHS-Neurodivergent sind, die dann sagen so, ah, du hast die perfekte Sprechgeschwindigkeit, hier kann ich dranbleiben und es kommt halt auch an, ja. Das Problem ist halt bloß, du kannst halt im Alltag, kannst ja halt nicht jemanden, also könnte man schon, aber jemanden zu unterbrechen und sagen, kannst du das, was du gesagt hast, einfach nochmal 1,5 mal schneller sagen, damit das bei mir auch ankommt. So, das
funktioniert ja nicht.
Funktioniert ja nicht, ja.
Das ist aber tatsächlich auch, glaube ich, nicht nur einfach auf die Geschwindigkeit zu reduzieren, sondern auf wie viele andere Dinge muss ich mich gleichzeitig konzentrieren. Mhm. Ich finde das tatsächlich bei Podcasts oder bei YouTube-Videos auch einfacher, in einer schnellen Geschwindigkeit zu folgen, weil ich mich dann aber auch auf den einen Sinn konzentrieren kann. Aber wenn ich jetzt, das ist ja auch diese sensorische Sensibilität, die ja auch oft mit Neurodivergenz kommt, wenn du in einem Meetingraum mit 10 Leuten sitzt, das ist natürlich auf ganz vielen anderen Ebenen noch erschlagen. Da sind Hintergrundgeräusche, die höre ich mit derselben Priorität. Ja. Der neben mir riecht komisch oder der riecht angenehm. Das Deckenlicht geht immer automatisch an in den Räumen. Ja. Es ist mein T-Shirt schubbert. Ja. Also
hörst du auch so Elektrizität?
Ja.
So, das ist ja, das finde ich ja total witzig. Das ist genauso, wie wir vorhin hatten, so von wegen Thema Wasser. Es gibt verschiedene Marken Wasser und ich beispielsweise, ich hasse Gerolsteiner. Ich finde es einfach richtig eklig, ich kann das nicht trinken. So, und dann gibt es Menschen, die sagen, ja, schmeckt doch alles gleich, ist doch Wasser. Nee, auf gar keinen Fall. Genauso wie es Elektrizität in der Wand, wie ich die höre oder Lichter oder
irgendwas. Ich habe immer gedacht, alle Menschen hören Elektrizität in der Wand. Aber genauso, das ist halt auch immer zu erkennen, dass man in gewissen Sachen anders oder sensibler ist und dass es da durchaus eine eigene Ausprägung gibt, die eben nicht der Common Knowledge entspricht. Ja. Also so zum Beispiel, ich habe das halt mit Ernährung, mit Sachen, die ich essen kann. Und es ist ja eigentlich Allgemeinwissen, dass Leute mit einer Autismus-Spektrum-Störung auch oft Probleme mit der Ernährung haben, weil sie bestimmte Dinge einfach nicht im Mund haben können oder weil das komisch wird. Und ich habe immer gedacht, das habe ich nicht. Bis ich dann aber rausgefunden habe, also ich esse schon seit meiner Kindheit kein Fleisch. Ich musste früher als Kind, ich habe immer Fleisch vorgesetzt bekommen. Ich habe früher mal gesagt, ich bin ein Sichtvegetarier, weil ich Sachen wie Hackfleisch oder Würstchen oder Wurst, das ging. Und bis ich dann irgendwann drauf gekommen bin, dass Dinge, die eine gemischte Konsistenz haben, bei mir tatsächlich so eine Übelkeit hervorrufen, die bis zum Brechreiz gehen kann, dass das eigentlich auch dasselbe ist. Ich kann diese gemischten Konsistenzen nicht verarbeiten. Und bei einer anderen Freundin ist es, die kann keinen Joghurt mit Frucht drin essen, weil sie ja auf das Schleimige mit den Stückchen drin nicht klarkommt. Und bei mir ist es das Unebene von Fleisch, also wenn da Fett oder
Knochen. Verstehe ich. Ja. Ich habe zum Beispiel als Kind, da hatte ich immer die Problematik, es war ja immer so eine Tradition, zum Abendessen oder zum Abendbrot gibt es halt Brot und dann gibt es da Brot mit Wurst und Käse oder irgendwas halt drauf. Und ich weiß noch so, ich fand das so eklig, also wirklich diese gemischte Konsistenz. Ich habe da, ich weiß gar nicht, wie lange ich gebraucht habe, bis ich wirklich so ein belegtes Brot oder Brötchen so essen konnte. Weil ich mir dachte, ich beiß davon ab und dann habe ich diese Konsistenz vom Käse, die ist anders als die Konsistenz von der Wurst, dann hat man da vielleicht noch Butter und dann kommt halt das Brot, nachher ist das vielleicht irgendwie ein dunkles Brot und das verändert sich ja dann auch wieder im Geschmack, so länger ich kaue und dann habe ich da diesen Brei und wenn ich schon dran denke, so
das ist eine totale sensorische Überforderung.
Ne, und ich habe es dann halt einfach immer so gemacht, weil es hieß so, ja, du musst aber Abendbrot essen. Ja, also nicht, dass ich gezwungen wurde, aber es hieß so, du solltest schon bitte jetzt halt dein Abendbrot essen, weil du musst ja groß und stark werden.
Lass mich raten, du hast es separat.
Natürlich habe ich das separat. Separat ging das, ne? Dass ich dann, ich habe sogar dann vom, nicht nur von der Konsistenz, sondern halt auch so vom Geschmack vom Käse, fand ich eigentlich früher auch ziemlich eklig. Aber was ich gemacht habe, ich habe mir dann so kleine, kleine Stücken von der Käsescheibe halt abgerissen, habe die dann auf meine Zunge gelegt und habe die dann wie so ein, keine Ahnung, Vogel oder so ein Dinosaurier einfach hintergeschlungen, damit ich diesen Geschmack von dem Käse nicht groß im Mund habe. Weil wenn ich das Käsestück kauen würde, dann würde sich das ja in meinem Mund verteilen und dann hätte ich das überall und dann würde mich das auch irgendwann überreizen. Also habe ich einfach nur diese Geschmacks ein paar Partikel auf meiner Zunge dann schnell hintergeschluckt und dann halt entweder das nächste, aber so konnte ich das besser auch verarbeiten.
Finde ich total krass, dass das früher alles so nicht bekannt war. Und
ja, da hieß es dann so, ja, du bist halt kein, so, oder das Kind ist halt nicht so ein guter Esser.
Bist oder ein Suppenkasper.
So. Ja, Warum
stellst du dich denn so an?
Stimmt, ja. Suppenkasper ist dann auch, ich hatte ja auch schon mal so überlegt, ne, also klar, wir haben ja so Zappel-Philipp, dann halt Paulinchen ist ja sozusagen eigentlich die stereotype Form von einer von einem hyperaktiven Mädchen, ne, so von diesem Risiko und Paulinchen spielen nicht mit dem Feuer und dann hat sie sich doch am Ende abgefackelt. Dann haben wir Suppenkasper, was eigentlich wirklich gut eigentlich zu Autismus und zu diesen Aphid, zu diesen wie heißt denn das ausgesprochen, dieses Destructive, also wo es halt auch um Essen geht, dass nur ganz bestimmte Lebensmittel oder Mahlzeiten oder so halt gegessen werden können. Ich sehe das halt in der Community, weil ich mich einfach dafür auch interessiere und dann halt gucke, okay, wie machen das beispielsweise Eltern mit ihren Kindern, also mit ihren autistischen Kindern, die dann halt sowas haben, ne? Und ich finde das auch schon, natürlich kann das als Elternteil auch echt gruselig sein, wenn du denkst, okay, mein Kind ernährt sich jetzt nur noch von, weiß ich nicht, einer bestimmten Chipsorte oder von Chicken Nuggets oder so, ne? Also du musst ja trotzdem irgendwo alle Nährstoffe reinkriegen und so.
Aber das, ich finde das krass, dass du das ansprichst mit den Kunstpersönlichkeiten, die da konstruiert worden sind, um Kindern zu zeigen, wie sie halt nicht sein dürfen und was kein erlaubtes Verhalten ist.
Ja.
Also ich musste gerade bei der Pauline daran denken oder Paulinchen immer mit dem Feuer gespielt.
Ja.
Ich war Zeit meines Lebens, also jetzt im Alter ist das komplett umgekehrt, aber als junger Mensch war ich immer so risikogeil und habe mich in Situationen gebracht, die gefährlich waren, die schlecht für mich ausgegangen sind, die dann Dinge nach sich gezogen haben. Und habe mir deswegen natürlich auch immer Vorwürfe gemacht und habe gedacht, ja, warum bist du denn so ein Paulinchen, das hier sein Leben in Flammen aufgehen lässt? Und ja, dann kommt halt irgendwie so 4 Jahrzehnte später die Erklärung, dass mein Gehirn halt Probleme mit der Dopaminregulation hat und dass ich deswegen riskante Situationen gesucht habe, weil es mir halt einen Dopamin-Kick gegeben hat. Und das sind halt Sachen, da hat man sich dann sein ganzes Leben lang schlecht gefühlt.
Ja.
Hatte vielleicht sogar schon im Kinderbuch irgendwie das entsprechende Don't ganz deutlich drin. Das ist schon krass.
Ja, aber das ist schon echt abgefahren, ne? Also auch wenn ich jetzt so in meine Community halt auch immer gucke oder was so unter meine Videos geschrieben wird, ne? Ich meine, ich habe ja könnte ich ja wirklich schon fast sagen, das ist fast schon ein Privileg, dass ich sage, ey, ich bin mit Anfang 30 da drauf gekommen, ne, und hab ja, weil, ich meine, du kennst das ja halt auch selber, ne, dass durch diese Verhaltensweisen, also wenn man nicht weiß, was mit einem los ist, wenn man es nicht benennen kann und wenn man dann halt irgendwie, ja, sich da in bestimmte Verhaltensweisen nicht verliert, aber die sind dann halt einfach so da, ne, sei es jetzt auch Impulsivität und so. Und dass sich ja natürlich da auch schlechte Sachen nach sich ziehen können. Und wie gesagt, unter meinen Videos, wenn ich dann halt sehe, so ja, ich habe jetzt beispielsweise erst meine Diagnose mit 40, 50, also ich kriege jetzt auch immer mehr wirklich auch Frauen, die so um die 50, 60 ihre Diagnose bekommen haben oder jetzt halt durch dann meinen Content sagen so, oh ja, also das ist mir jetzt, fällt mir wie Schuppen von den Augen, ne? Oder dass sie halt auch dann den Neurodivergenz-Navigator, das Programm halt holen und dann sich denken so, war okay, fuck, also macht es jetzt überhaupt noch Sinn, die Diagnose mir zu holen? Was sagst du dazu?
Man hat natürlich immer, also ich habe den Neurodivergenz-Navigator ja durchgespielt, alle Level. Und ja, ich habe deutliche Ausschläge in allen Neurodivergenzen, was mir persönlich, wie gesagt, schon einfach dadurch hilft, dass ich bestimmte Verhaltensweisen oder Symptome einfach identifizieren, benennen, entpathologisiert betrachten kann. Trotzdem bleibt natürlich immer der Selbstzweifel, dass man denkt, oh, habe ich jetzt bei dem Test so gescored, weil ich halt schon eine Menge Vorwissen hatte. Die Kehrseite der Medaille ist, du wirst nach Spezialinteresse, interessieren sie sich für Züge? gefragt, dein Spezialinteresse ist aber total anders gelagert. Ja. Oder halt auch, dass vieles halt noch auf männlichen Daten beruht. Also das ist so ein Grenzgang, finde ich. Ich hätte tatsächlich ganz gerne in der Kommunikation mit anderen die Gewissheit sagen zu können, ich habe eine Diagnose, das ist so, bitte nimm Rücksicht auf mich und dass ich vielleicht in ein paar Bereichen anders ticke als du. Mittlerweile bin ich aber eigentlich selbstbewusst genug mit dem Thema geworden, dass ich halt sagen kann, ich ticke da anders, bitte nimm da Rücksicht drauf. Also das Selbstbewusstsein
aber du würdest
hat
da,
mir aufgebaut.
Ja, aber du würdest da halt nicht, also benennst du das ja, weil ich denke ja halt auch immer, oder was ich gefragt werde, ja, wie soll ich das meinetwegen auf Arbeit ansprechen und so, weil ich ja selber weiß, gesellschaftlich gesehen, klar, es gibt da die Social-Media-Bubble und das ist halt einfach nochmal was ganz anderes als die reale Welt, weil in der realen Welt ist halt ADS und Autismus trotzdem immer noch Störung und dann wirst du vielleicht halt auch erstmal abgestempelt. Ne? Also deswegen meine Frage, benutzt du dann halt auch den Begriff ADS und oder Autismus oder sagst du einfach so, hey, ich funktioniere da einfach ein bisschen anders, können wir da irgendwie aufeinander kommen oder könntest du Rücksicht nehmen?
Tatsächlich habe ich auch keine guten Erfahrungen damit gemacht, zu sagen, ich glaube, ich habe ADHS oder ich glaube, ich bin auf dem Autismus-Spektrum. Ja. Das wird, da kennen wir die Antworten, die kommen, ja, alle sind ein bisschen autistisch. Ach, ja, ja. Und ach ja, das ist doch gerade die Modediagnose. Ja. Und deswegen, da habe ich auch keine guten Erfahrungen mitgemacht. Sich einfach auf das jeweilige Symptom zu konzentrieren oder auf das jeweilige spezielle Verhalten zu konzentrieren, das zu benennen, das nicht zu sagen, du, ich habe eine Störung, ich bin behindert, ich bin ein krankes Kindchen, auf das du jetzt Rücksicht nehmen musst, sondern einfach zu sagen, ich ordne meine Gedanken, während ich spreche, kommt meistens erheblich besser an. Ich habe mich auch gefragt, ob ich eine Diagnose brauche oder möchte. Unterschiedliche Ebenen. Also so zum Beispiel, ich mache auch schon lange Psychoanalyse, weil ich natürlich auch mit Depressionen diagnostiziert bin, wie viele undiagnostizierte Frauen. Und meine Psychoanalytikerin zum Beispiel ist immer noch fest der Überzeugung, dass ich weder ADHS noch Autismus habe, weil sie sich auch einfach nicht auskennt. Ich kenne auch von anderen Psychologen so Aussagen, wie es eine Freundin gehört hat, sie haben ja Gefühle, sie können nicht auf sie können nicht autistisch sein. Also schon allein, um im Umgang mit Fachpersonal sagen zu können, hier Diagnose von einer anderen Kapazität. Bitte jetzt mal auf den aktuellen Stand der Wissenschaft kommen. Das fände ich gut. Auf der anderen Seite, was würde mir jetzt eine Diagnose bringen? Ich könnte fürs ADHS wahrscheinlich eine Medikation bekommen. Ich würde tatsächlich aber mich, glaube ich, nicht, es ist bei mir nicht so schlimm, dass ich glaube, dass ich täglich was nehmen müsste. Ja. Ich könnte damit klarkommen. Also ich kann zum Beispiel auch, wenn ich viel mit Menschen zu tun habe, überfordert es mich, muss meine sozialen Batterien wieder aufladen. Ja. Damit komme ich klar. Wobei ich mir manchmal denke, da wäre es dann schön, was nehmen zu können, dass man halt diese Überreizung erträgt. Auf der anderen Seite habe ich aber auch Angst, dass bei einer ADHS-Medikation der Autismus noch stärker werden würde. Der ist schon stark bei mir. Ja, zweischneidiges Schwert, denke ich, muss jeder für sich selber entscheiden, aber sich erstmal mit dem Gedanken anzufreunden und zu gucken, wo matcht es denn, war für mich zumindest der richtige Weg.
Ja.
Das war also der zweite Teil des ADHS-Specials mit Babette. Hier nochmal Hinweis, geh in die Shownotes, da findest du den Link zum Neurodivergenz-Navigator und aber auch ganz kostenlos mein Geschenk für dich, das spezielle Webinar dazu, Navigiere deine Neurodivergenz. Und da habe ich dir am Ende noch eine kleine Überraschung reingepackt. Also melde dich an über 3 Klicks, ziehst dir rein innerhalb von einer Stunde oder vielleicht auch nur einer halben. Und vielleicht sehen wir uns dann auch noch später. Und du hörst mich bzw. uns dann in der 3. Folge bzw. den 3. Teil des ADHS-Special. Bis zum nächsten Mal. Das war der Neurodivergenz-Navigator, dein Kompass für neurodivergente Identität. Wenn diese Folge für dich ein wertvoller Wegweiser war, schicke sie direkt an deine engsten Gehirnzwillinge weiter. Und wenn du tiefer eintauchen willst, findest du meine Reflexionstools sowie meine Neurokarten oder Persönlichkeitsentwicklungskurse über den Link in den Shownotes oder über meine Social-Media-Kanäle unter Guardian of Mind. Danke fürs Zuhören und denk dran, du bist nicht auf einem fremden Planeten gestrandet, du hattest einfach die falsche Karte. Bis zum nächsten Mal, deine Navigatorin Kati.